Was mit Reisen? Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek. Ja, wieder von den Lahmen und Siechen auferstanden. Übrigens ganz herzlichen Dank für die vielen guten Wünsche und insoweit von den Professoren wieder zusammengeklöppelt, dass ich wenigstens humpelnd mit eingeschränktem Terminplan ab Dienstag die ITB beehren kann. Die internationale Tourismusbörse in Berlin ist auch unser Schwerpunkt im heutigen Radio. Ich konnte mich vorab mit Dr. Martin Buck treffen, der für die Messe Berlin diesen Bereich verantwortet. Wir haben jetzt nicht gesprochen über Ausstellungsfläche und Besucher und nervende Panflötisten oder im Weg stehende Plüschmaskottchen, sondern einfach mal Prognosen gewagt, wie es dieses Jahr weitergehen könnte mit Ägypten, dem Partnerland der ITB, oder auch Destinationen wie Griechenland, bei denen die Nachrichtenbilder und vermeintlichen Schmähungen gegen die Deutschen schon bestimmend sein dürften bei der Urlaubsentscheidung. Freuen Sie sich auf ein Interview, bei dem durchaus nicht alles happy und problemfrei schön geredet wird. Kein Land in Europa ist touristisch dermaßen stark wie Deutschland. Das erscheint erstmal in der Wahrnehmung verwunderlich, auch weil die gefühlte Tourismuswerbung suggeriert, Urlaub sei immer woanders. Mindestens da, wo das warme Meer in der Nähe ist. Aber mitnichten, knapp 400 Millionen Übernachtungen lassen Deutschland noch vor Spanien und Frankreich auf Platz 1 katapultieren. Und statistisch sind sogar nur die professionellen Herbergen ab 10 Betten inkludiert. Privatpensionen und Ferienwohnungen wurden gar nicht mitgezählt. Für Reinhard Meyer, den Präsidenten des Deutschen Tourismusverbandes, ist die Zahl eine Herausforderung in der Lobbyarbeit. Den Politikern nämlich endlich mal klarzumachen, dass diese vermeintliche Luftikusbranche eine der wichtigsten Kernindustrien des Landes ist. Mehr dazu gleich im Gespräch. Ja, und dann beschäftigen wir uns noch mit dem Thema Kreuzfahrt. Das Sonnenscheinthema ist ja in diesen Tagen leicht bewölkt und Costa, die sehr bald nicht mehr Costa heißen dürften, taugt kaum noch als Markenbotschafter für diese entspannte und eigentlich sehr schöne Urlaubsvariante. Und jetzt kommt noch das Zentrum für Reisemedizin mit dem ITB-Schwerpunktthema krank auf Kreuzfahrten. Die Korrelation war sicher nicht geplant, bekommt aber natürlich etwas Orakelhaftes. Ich habe mich nun schon vor der ITB mit den medizinischen Experten getroffen und mit Dr. Thomas Jelinek über Wehwehchen an Bord und mit Dr. Klaus Seidenstücker über den vermeintlichen Traumberuf Schiffsarzt gesprochen. Also, stechen wir in die Reiseradiosee. Schön, dass Sie wieder mit an Bord sind. Bereits am Dienstag geht es ja eigentlich schon los und nicht erst abends mit der Eröffnungsfeier der ITB. Schon am Vormittag nutzt Dr. Volker Böttcher die Gelegenheit, Fachjournalisten die Urlaubsprognose der TUI zu erläutern. Direkt im Anschluss bei der Zeitkonferenz diskutieren Reisepromis im Dutzend billiger. Von TUI-Boss Dr. Michael Frenzel über Bergsteiger Reinhold Messner, Kempinski-Chef Reto Witwer, Hotelmogul Sami Saviris bis hin zu Wirtschaftsminister Rösler und Altaußenminister Hans-Dietrich Genscher, dem man ja nachsagte, er reiste so viel durch die Welt, dass er sich bei entgegenkommenden Flugzeugen selbst begegnete. Ab Dienstag beginnt also wieder die Kaffeesatzleserei auf hohem Niveau. Wie und wohin sich die Tourismusindustrie entwickelt im Laufe des Jahres. Deshalb heute schon ein Interview mit Dr. Martin Buck von der Messe Berlin, der als Seismograf tausender Aussteller auch ein untrügliches Gefühl hat über die Stimmung in der Branche.
Ready for Takeoff. Unser Top-Thema heute.
Was ich gelernt habe als Hommage an Ägypten, was ja dieses Jahr Partnerland der ITB ist, Herr Dr. Buck, wenn man morgens mit dem Taucheranzug zur ITB kommt, dann darf man umsonst rein. Jetzt würde ich Sie ja gerne im Taucheranzug sehen auf der Messe, aber es ist nicht das passende Kleidungsstück angesichts der Temperaturen, weil es ja nach wie vor, wie wir auch erfahren haben, drangvolle Enge geben soll auf der ITB.
Da mag dann einem durchaus zu Pass kommen, dass man als Gerätetaucher eine Sauerstoffflasche dabei hat, die dann vielleicht tatsächlich praktisch zum Einsatz kommt. Tauchen zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass eine hohe Anforderung an das Thema Vorausschau und Planung besteht. Das heißt, ich sollte ja wissen, wie viel Sauerstoff habe ich tatsächlich dabei, wie viel Blei hängt in meinem Gürtel etc. Und Tauchen sind als Taucher sind vorausschauende Menschen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Taucher, die hier halt tatsächlich in ihrer Arbeitskleidung auftauchen, um umsonst reinzukommen, dass die natürlich auch ihre Zivilkleidung dann irgendwo versteckt mit dabei haben, den Taucheranzug nach Überschreiten des Eingangs ablegen, die Kleidung wechseln und die Ausrüstung dann in einem nicht vorhandenen Schließfach bei uns ablegen.
Das kennen wir ja schon von James Bond-Filmen, der hat ja auch mal getaucht, einen Reißverschluss und er war sofort im Smoking, also passend angezogen für die ITB. Jetzt tue ich Ihr Bild aber trotzdem ein bisschen weiter strapazieren. Blei braucht der Taucher auch. Was hängt Ihnen denn wie Blei am Gürtel als Planer der ITB?
Eigentlich nichts, Herausforderungen beflügeln uns ja. Deswegen, das haben Sie vorher schon gesehen, wir schweben ja alle leicht. Wir sind also das Gegenteil von zu Boden gezogen. Und ich muss auch sagen, dass wir also insgesamt uns durchaus freuen über die Ergebnisse unserer Arbeit. Es ist sicherlich so, aber Blei wäre zu viel gesagt, dass die Weltwirtschaftssituation und auch die weltpolitische Situation sicherlich gerade im jetzigen Moment etliche Fragezeichen aufmacht, von denen wir natürlich alle hoffen, dass sie irgendwie gut ausgehen und keine Wirkung entfalten, die unsere Branche dann härter trifft. Politische Situation ist sicherlich Ägypten ein gutes Beispiel, dass die politische Situation eine große Rolle in einem Zielgebiet eine große Rolle spielt, ob Leute da gerne hinfahren oder nicht. Und wenn die politische Situation als nicht hinreichend friedlich wahrgenommen wird, dann fahren die Leute an einen solchen Ort einfach nicht mehr hin.
Die Islamisten hatten damals im Wahlkampf zumindest gesagt, dass es ihnen ein Dorn im Auge wäre, wenn da westliche Touristen in Bikini und noch vielleicht Alkohol trinkend ihre Strände bevölkern. Da wurde dann vom ägyptischen Staatssekretär im Tourismusministerium eigentlich ganz klar auch die Garantie abgegeben. Nee, da wurde nie dran gedacht, da braucht man keine Angst zu haben. Er garantiert, es kann weiter so Urlaub gemacht werden wie bisher. Da sieht man, dass diese weichen Geschichten, dass diese Gerüchte oft eben auch Urlaubsentscheidungen treffen, auch wenn die Realität anders ausschaut.
Ich glaube, ein Statement eines Politikers heißt nicht zwangsläufig, dass das dann schon in Stein gemeißelt wird beziehungsweise Realität wird. Das hat was zu tun mit dem Charakter des politischen Prozesses insgesamt. Und ich finde, selbst wenn es solche Aussagen gegeben hat, in Ägypten und vielleicht auch nach wie vor noch gibt, ist das auch Ausdruck der Tatsache, dass das Spektrum möglicher Äußerungen eben breiter geworden ist und das nicht komplett homogenisiert ist, sondern unterschiedliche Parteien ihre Standpunkte dann eben auch entsprechend klar machen. Es wäre ja auch bei uns überhaupt nicht verwunderlich zu sehen, wenn im Zuge des Wahlkampfs einzelne Akteure sich durchaus exponieren und eher extreme Äußerungen von sich geben. Wenn sie es dann tatsächlich schaffen, an die Macht zu kommen, diese Äußerungen aber oft entweder in ihr Gegenteil oder zumindest weichgespült werden. Wenn man das alles so sieht, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es berechtigt ist, dem Minister zu glauben. Ich glaube schon, wenn er sagt, man kann ohne Probleme nach Ägypten in die entsprechenden Orte fahren, dann geht das. Und das bestätigt ja auch die praktische Beobachtung, dass Ägypten ja zu weiten Teilen eben friedlich ist. Aber wenn aus Ägypten berichtet wird, wird eben nicht aus Hurghada Dienstagabends 18 Uhr berichtet, wie schön da alles ist, wie friedlich es ist, wenn ich auf den Strand schaue, sondern es wird im Zweifel das berichtet, was eben die Nachricht ist. Und das ist eben das punktuelle Aufflammen von Konflikten im Rahmen des politischen Prozesses. Und es ist ja auch klar, wenn ein Land sich in einem Übergangsprozess befindet, dass die Wahrnehmung dieses Prozesses von außen im Zweifel eher mit dem Fazit endet, das ist alles widersprüchlich, das ist alles unsicher, und nicht mit dem Fazit Grand Prix d'Eurovision, ist alles okay hier, wir singen hier unsere Schlager, fühlen uns wohl.
Bauchgefühl, Nachrichtenbilder. Kommen wir zu einem zweiten entzückenden Urlaubsland, wo die Deutschen eigentlich auch ganz gerne immer hinfuhren und auch den Wein dort besungen haben und die nette Atmosphäre bei Sonnenuntergang, Griechenland.
Ja, also ich denke, in Griechenland ist das Problem im Zweifel ein emotionales, das geprägt ist durch die Diskussion und die Ereignisse, die wir da in den letzten Wochen erleben, die ja die Nachrichten doch stark dominieren. Das hat auch wieder was zu tun mit der Art und Weise, in der die Medien die Sachverhalte oder die Situation beschreiben. Und das zeigt sich, führt häufig natürlich zu einer etwas überspitzten Darstellung, die sicherlich bei einzelnen Leuten dann auch zu entsprechenden Meinungen führt. Ich würde aber andererseits da auch dazu neigen, die Kirche im Dorf zu lassen, nach dem Motto bloß deswegen, weil Frau Merkel in einzelnen griechischen Zeitungen als Nazi karikiert wird, heißt das noch lange nicht, dass die griechische Bevölkerung alle Deutsche für Nazis hält. Das wäre sicherlich zu weit gegriffen. Und es ist dann eine weitere Form der Überspitzung sicherlich, wenn also ein Journalist, wenn er dann schreibt, wie jetzt das alles wirkt und wie das alles wahrgenommen wird, vielleicht auch dazu neigt, die Bedeutung der eigenen Inhalte für das Verhalten und die Wahrnehmung der Menschen etwas zu überschätzen. Ich glaube, was eine große Rolle spielt und was zugunsten Griechenlands spricht, als Urlaubsort, als attraktiver Urlaubsort für die Deutschen, ist, dass wir große Teile der Bevölkerung aus Griechenland schon mal hier in Deutschland hatten. Die kennen Deutschland, die haben in Deutschland schon gelebt und die sehen diese Dinge sicherlich vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen und nicht bloß deswegen, weil sie irgendwas in der Zeitung lesen. Also ich denke, da muss man die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, es gibt viele Griechenland-Fans und ich glaube auch, dass wir da durchaus davon ausgehen können, dass der einzelne Reisende über hinreichend gesunden Menschenverstand verfügt, um gut einschätzen zu können, ob ihm das jetzt so passt, wie er es vorfindet, oder halt nicht.
Gut, jetzt haben wir gerade zwei Ankerketten gehabt. Ägypten ein bisschen Griechenland, Ankerkette, Kreuzfahrtindustrie, auch nicht gerade so, gerade die Jubelbranche. Aber nun schweben Sie zwar als ITB-Veranstalter, schwebt auch der Reisemarkt in 2012 oder würden Sie doch sagen, es wird ein Schweben am Seil sein?
Also wir werden es wissen am Ende des Jahres.
Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht.
Das ist klar, das ist völlig überraschende Aussage. Ich denke aber, aufs Ganze gesehen, ist es, bewegen werden wir uns mit hoher Wahrscheinlichkeit, werden wir auf hohem Niveau verharren. Es gibt Dinge, die im Zweifel sicherlich Risiken bergen. Es ist nicht auszuschließen, dass wir Streikeskalation beispielsweise erleben, die dann dazu führen, dass die Leute einfach nicht mehr wegkommen, selbst wenn sie weg wollen. Ganz aktuell haben wir den Streik der Vorfeldlotsen in Frankfurt, wobei da ja auch eine ganz interessante Sache passiert, in der Form, dass er offensichtlich die Fraport Mittel und Wege gefunden hat, sich diesem Engpassfaktor Vorfeld zu entziehen, indem sie einfach andere Leute rekrutieren, die den Job dann offensichtlich relativ schnell ausüben können, weil sie den früher schon mal gemacht haben.
Ein Job, der gleichzeitig so qualifiziert angeblich ist, dass man das Gehalt um 70% erhöhen müsste, obwohl es jetzt schon im obersten Bereich ist.
Das wollte ich gerade sagen. Also wenn ich einen Job in wenigen Tagen lernen kann oder auch einen Job, den ich vor 5 Jahren ausgeübt habe, innerhalb weniger Tage wieder voll umfänglich ausüben kann, dann könnte man daraus ja den Rückschluss ziehen, so qualifiziert kann der Job nicht sein. Also wo kommt das große Geld her? Oder wo kommt die Legitimation her, dass man für den Job so viel Geld kriegt?
Für Sie natürlich als ITB ist wahrscheinlich die Frage vor allem relevant, inwieweit es Streiks bei der BVG gibt, dass die Leute wenigstens hinkommen zur Messe.
Ja, also wir hatten ja schon die Situation, die hatten wir glaube ich schon 2 oder 3 Mal, dass gerade auch im Bereich der Fliegerei Streiks waren, kurz oder während der ITB. Da muss ich sagen, die bisherige Erfahrung zeigt, das hat eigentlich immer dann trotzdem besser funktioniert, als wir befürchtet hatten. Wir haben natürlich auch den Vorteil, dass die Leute, die zu uns kommen, in der Regel, gerade auch wenn sie von weiter weg kommen, das sind ja Profis, die wissen ja, wie es geht. Und das hilft uns an der Stelle vielleicht. Und als berufsmäßiger Optimist gehe ich davon aus, dass es auch dieses Jahr der Fall sein wird.
Die ITB als Qualifikationsmaßnahmen, um seine Reiseprofessionalität unter Beweis zu stellen. Apropos Professionalität und Reisetyp. Ich habe auch gesehen in den weiten Unterlagen, es gibt hier einen Test, den man machen kann, welcher Urlaubstyp man denn ist. Haben Sie sich schon mal getraut, diesen Test zu machen?
Natürlich nicht, weil ich gehe ja nie in Urlaub, weil ich muss ja arbeiten für die Urlaubsmesse.
Das ganze Jahr über Urlaub.
Genau, so komme ich gar nicht in die Situation. Und es ist ja tatsächlich so, also ich erinnere mich, früher gab es mal immer diese Charaktertests ins Brigitte. Habe ich mit großer Begeisterung gemacht, muss aber jetzt so circa 40 Jahre später sagen, das, was damals rauskam, hat sich irgendwie ganz anders entwickelt, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, was rauskam.
Ist viel schlimmer geworden.
Alles genau.
Gut, also wir wissen jetzt zumindest, Ägypten bleibt weiter am Ball. Ägypten wird auch weiterhin sein Engagement bei der ITB einlösen, zu dem es sich verpflichtet hat. Und deshalb wird es eine wunderbare Eröffnungsfeier geben mit einem ägyptischen Kulturprogramm. Und was ich da auch heute erfahren habe, am Schluss gibt es Mulit, weil ich gar nicht wusste, was das ist, aber jetzt weiß ich, es ist gemeinsames Tanzen. Also dürfen wir uns freuen, wenn am Schluss der Veranstaltung die Tänzer nach unten kommen zu den Gästen. Natürlich bei den ersten Reihen hängen bleiben, wo die Ehrengäste sind und Herr Hösch und Herr Rösler dann zusammen ägyptischen Volkstanz machen.
Ich befürchte, dass das etwas anders ablaufen wird. Was Sie gerade beschrieben haben, ist im Zweifel nur die erste Eskalationsstufe. Die zweite Eskalationsstufe wird sein, dass das dann während des Buffets im Saal 2 stattfindet. Diese interaktive Tanznummer. Und da kommt es natürlich dann drauf an, sicherzustellen, dass wenn man den Teller gerade vollgepackt hat mit Falafel und anderen mittelöstlichen, nahöstlichen Spezialitäten, in dem Moment, dass man in dem Moment nicht gerade dann irgendwie von einem Tänzer eingehakt wird, weil das könnte dann zu größeren Sauereien führen. Aber das ist ja durchaus interessant, dem Treiben dann zuzuschauen, und man muss sich dann eben überlegen, wie man sich essensmäßig da positioniert, dann klappt das schon.
Wenn das unser einziges Problem ist, dann wird es eine gute ETB.
Das glaube ich auch.
Ja, die Urlaubsmacher. In den Augen vieler Politiker gefühlt ein fahrendes Volk, das sich eigentlich ja nur darum kümmert, die Bevölkerung vom Arbeiten abzuhalten. Entsprechend enthusiastisch ist ja auch die politische Unterstützung. In der Vor-Burgbacher-Ära musste die Branche jahrelang einen drolligen Tourismusbeauftragten erdulden. Und der Fachausschuss ist nach wie vor eher verwunderlich in der Themenauswahl. Doch das sollte jetzt langsam ein Ende haben. Es gibt eine aktuelle Studie des Wirtschaftsministeriums und des BTW, wonach der Tourismus fast 100 Milliarden Euro Wertschöpfung jedes Jahr erwirtschaftet und fast 3 Millionen Menschen in Lohn und Brot hat. Bau- und Automobilwirtschaft können da nur staunen. Die neuesten Übernachtungszahlen in Deutschland sind vor diesem Hintergrund nur noch das Sahnehäubchen obendrauf. Reinhard Meyer vom Deutschen Tourismusverband hat sie natürlich parat.
Reiseträume. Wenn einem so viel Schönes wird beschert.
Reinhard Meyer, wenn Sie jetzt das ehrenvolle Amt des Bundestrainers hätten und nicht nur das des DTV-Präsidenten, dann wären Sie jetzt schon Europameister vor dem ersten Anpfiff. Deutschland ist wieder mal Europameister bei den Übernachtungen.
Ja, was kaum jemand glauben mag, wir haben die meisten Übernachtungen in Europa vor Spanien, vor Italien, auch ein schöner Vergleich zum Fußball. Und im Vergleich zum Bundestrainer muss ich sagen, das vierte Jahr hintereinander, also schon viermal Europameister, und das ist wirklich sehr erfreulich. Leider wissen das nicht allzu viele in Deutschland, wie stark der Tourismus eigentlich ist.
Kann man das in Zahlen irgendwie benennen? Wie viele Millionen, Milliarden Übernachtungen sind das denn?
Also wir haben im letzten Jahr 2011 394 Millionen Übernachtungen gehabt in Deutschland, und zwar gewerblicher Natur. Da muss man dazu sagen, dass dort nur die Unterkünfte gezählt werden ab 10 Betten. Das heißt, alles, was darunter passiert, wird gar nicht gezählt, und insofern gibt es da noch eine Dunkelziffer. In Wahrheit sind die Zahl der Übernachtungen noch wesentlich höher.
Gut, die Dunkelziffer dürfte eine relativ große sogar sein, denn wir hören ja gerade, der Trend ist der Trend zur Ferienwohnung, die anscheinend in der Statistik überhaupt nicht in irgendeiner Form bewertet wird.
Naja, es gibt Diskussionen in einigen Stellen, vor allen Dingen in Berlin natürlich, über private Vermietungen, die ich so in anderen Großstädten nicht sehe, aber es gibt eine hohe Dunkelziffer. Und wie gesagt, seriös kann man das leider nicht schätzen, aber die Zahl wird dann nochmal erheblich höher sein.
Das heißt, die 400 Millionen sind in greifbarer Nähe, egal wie die Statistik nun zustande kommt.
Also wir gehen davon aus, dass wir auf Basis der jetzigen Statistik dann schon in diesem Jahr 2012 die 400-Millionen-Grenze überschreiten werden.
Gut, also egal, ob Sie nun den Pokal zurecht haben als Europameister und ob es um 400 Millionen oder 420 Millionen sind, entscheidend ist ja, was hinten dabei rauskommt, was für eine Wirtschaftskraft durch den Tourismus generiert wird. Gibt es denn dazu auch schon Zahlen?
Was hochinteressant ist, dass zum ersten Mal seit Jahren durch eine Studie des Bundeswirtschaftsministeriums wir tatsächlich verlässliche Zahlen bekommen haben. Und diese Zahlen sind in der Tat beeindruckend. Also wir haben bei der Bruttowertschöpfung 4,4% Anteil des Tourismus, und zwar was die direkten Einflüsse angeht, Bruttowertschöpfung insgesamt. Das entspricht übrigens dem des Baugewerbes. Noch interessanter ist die Zahl der Erwerbstätigen im Tourismusbereich direkt 7%. Anteil am den Gesamterwerbstätigen in Deutschland. Und auch hier im Vergleich zum Baugewerbe, da sind es nur 3%.
Das heißt, wir sehen, dass der Tourismus eigentlich durchaus mithalten kann mit den, wie heißt es immer so schön, Schlüsselindustrien in diesem Land.
Das ist so. Er hat allerdings, und das ist der Wermutstropfen, nicht die politische Bedeutung, insbesondere auf der politischen Bühne in Berlin, die seiner Stärke eigentlich entsprechen würde.
Das ist ja das alte Problem, dass die Politiker, obwohl der Tourismus so eine starke Rolle spielt, den immer noch so als Freizeitvergnügen ansehen, aber als nicht als etwas, wo man sich groß engagieren müsste.
Insofern, glaube ich, war diese Studie wichtig aus dem Bundeswirtschaftsministerium, um nochmal klar mit verlässlichen Zahlen deutlich zu machen, welche Bedeutung der Tourismus hat.
Da muss ich mich ein bisschen korrigieren. Natürlich, die Politik hat den Tourismus entdeckt, auch als wesentlichen Wirtschaftsfaktor, aber eher in dem Sinne, dass der Kämmerer oder der Finanzsenator oder wer auch immer merkt, mit dem Tourismus können wir zusätzliches Geld einnehmen. Das unselige Wort der Bettensteuer wird immer virulenter.
Das ist natürlich der falsche Weg. Ich möchte nicht verhehlen, dass die Kommunen eine schwierige Finanzsituation in Deutschland haben zurzeit. Aber das kann ja nicht bedeuten, dass man da, wo man es gerade für irgendwie möglich erhält, Abgaben erhebt, Steuern erhebt, die dann nichts anderes bewirken, als Finanzlöcher an anderer Stelle zu schließen. Und deswegen sind wir gegen solche Lösungen einer Bettensteuer. Wir sagen allerdings auch, ganz wichtig, dass die Akteure vor Ort miteinander reden. Wir brauchen eine verlässliche Tourismusfinanzierung bei der Infrastruktur, beim Marketing. Das heißt, man muss sich gemeinsam überlegen, wie Branche, Kommunen, Länder das gemeinsam finanzieren können. Da gibt es Modelle, es gibt Vorbilder in Nürnberg, in Rostock, wie man das miteinander und nicht gegeneinander organisieren kann.
Wenn Sie das deutschlandweit beobachten, ist es doch eher so, dass die fiskalischen Begehrlichkeiten Richtung Steuer tendieren, wo der Kämmerer eben alles in den allgemeinen Haushalt reinschieben kann.
Das ist so und das hängt natürlich damit zusammen, wie welche Bedeutung dem Tourismus sozusagen zugerechnet wird. Insbesondere in Nordrhein-Westfalen gibt es sehr unangenehme Beispiele, dass sozusagen von heute auf morgen, ohne die Branche zu konsultieren, solche Modelle einfach durchgezogen wurden.
Mal Ihre Prognose, Sie warten ja auf irgendwie ein höchstrichterliches Urteil, weil es gibt mittlerweile unheimlich viele Urteile, die auch sehr gegensätzlich sind. Gibt es denn überhaupt eine Chance für den Tourismus, dass es weg von der Steuer in Richtung einer zweckgebundenen Abgabe geben wird?
Also ich denke, man muss vor Ort darüber reden. Es gibt Kommunalabgabengesetze der Länder, die diese Möglichkeiten heute schon vorsehen. Dort sind die Kriterien allerdings unterschiedlich definiert, je nach Land. Insofern kann man da keine Musterantwort geben. Aber ich finde, man muss diese Diskussion führen. Man muss sie offen führen. Man muss auch über verschiedene Alternativen nachdenken. Und wogegen wir uns wehren, dass diese Diskussion gar nicht erst geführt wird, sondern mit einem Federstrich eine Bettensteuer eingeführt wird.
Gut, kommen wir einfach zu Deutschland als Urlaubsland. Für die Deutschen ist es seit vielen Jahren das Urlaubsland Nummer eins. Das ist nichts Neues. Aber auf einmal erkennen wir, dass die Ausländer uns immer mehr mögen. Nun haben wir da auch relativ viel Nachholbedarf. Im Gegensatz zu anderen Ländern, sind die Ausländer jetzt wirklich die treibende Kraft im Deutschlandtourismus?
Also für die Zukunft ist es natürlich eminent wichtig, dass wir mehr ausländische Gäste gewinnen, weil Deutschland von der Bevölkerung nicht wächst, sondern wir müssen dann natürlich überlegen, wie wir den Tourismus ankurbeln. Wir haben heute bei den Übernachtungszahlen 85% von inländischen Gästen, 15% ungefähr von ausländischen Gästen. Das ist gerade im europäischen Vergleich noch zu wenig. Und ich glaube, Deutschland ist attraktiv geworden in den letzten Jahren. Das bedeutet nicht nur interessante Städte wie Berlin, Hamburg, München, interessante Kultur, das war schon immer da, interessante Landschaften, sondern auch, was ganz wichtig ist, das Preis-Leistungs-Verhältnis im europäischen Vergleich ist in Deutschland vergleichsweise günstig, gut. Und das zieht viele ausländische Gäste an. Wenn wir das paaren mit entsprechender Qualität, für die Deutschland eigentlich bekannt ist, dann haben wir eine Menge gewonnen und gute Chancen, weiter ausländische Gäste zu bekommen.
Nun ist das Value for Money ja sicherlich auch ein wichtiger Slogan auch für die DZT, die versuchen muss, die ausländischen Gäste nach Deutschland zu locken. Wenn Sie jetzt mal so von der inländischen Sicht das betrachten, wo zieht es die Menschen denn in Deutschland hin und warum?
Also die ausländischen Gäste gehen natürlich vor allen Dingen in die Städte. Und da gibt es große Attraktionen in Deutschland, die gerne angenommen werden. Es sind immer noch die traditionellen Ziele, die eher in Süddeutschland liegen als im Norden der Republik. Und deswegen muss man versuchen, gerade in den Regionen, wo noch nicht so viele ausländische Gäste sind, natürlich mehr zu bekommen, attraktiver zu werden. Da gibt es erste Ansätze. Nehmen Sie zum Beispiel den Kreuzfahrttourismus, Ankünfte in Schleswig-Holstein oder auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo man dann entsprechend dafür wirbt, dass man schöne Ziele nicht nur in Hamburg und Berlin hat, sondern auch in den jeweiligen Regionen. Aber das ist ein mühsames Geschäft, da muss man sich anstrengen. Und ich sage auch, man muss auch immer vorbereitet sein auf ausländische Gäste und deren Kultur. Auch das ist eine Aufgabe, die man lösen muss.
Haben wir gerade gehört, eben die Städte sind der große Boom-Faktor im Tourismus, sicherlich noch einige andere Regionen. Gibt es auch sozusagen den Verlierer, auch wenn Sie es ungern sagen?
Also den Verlierer gibt es nicht, weil wir im Grunde genommen seit 2004 steigende Übernachtungszahlen in Deutschland haben. Aber es gibt natürlich Regionen, die sich anstrengen müssen. Wir haben festgestellt, dass in den Bayerischen Alpen die Zahlen eher stagnieren. Das liegt natürlich an der harten Konkurrenz zu Österreich, zur Schweiz, zu Südtirol. Wir haben festgestellt, dass es natürlich in manchen Regionen in deutschen Mittelgebirgen Modernisierungsbedarf gibt, wo also das Thema Qualität für den Gast eine große Rolle spielt. Und an den Küsten ist man natürlich immer noch abhängig vom Wetter. Das Wetter im Sommer 2011 war nicht so besonders, sieht man an den Zahlen für Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Aber das ist nichts Neues und kann man auch nur schwerlich beeinflussen.
Nun haben Sie es gerade selbst angesprochen, wir hatten einen ganz gruseligen, schlechten Sommer 2011. Macht Ihnen das ein bisschen Sorge, dass vielleicht durch die Sonnensucht der Deutschen das jetzt eine Delle geben könnte für 2012, dass Sie sagen, na doch lieber auf die sichere Bank setzen und ans Mittelmeer?
Das ist natürlich immer das Problem, wenn ein Sommer nicht so toll war in Deutschland, dass dann diejenigen, die sich für Deutschland entschieden haben, sagen, dann nächstes Mal vielleicht mehr, wo es sonnensicherer ist. Auf der anderen Seite gibt es gerade für 2012 einen Trend, der in eine andere Richtung weisen könnte. Also wenn man über europäische Schuldenkrise nachdenkt, ist eher die Tendenz, die wir auch schon bei anderen Krisen beobachtet haben, dass die Deutschen sagen, na, dann bleibe ich lieber in meiner eigenen Heimat. Das ist dann alles unkomplizierter. Und ich glaube, beides wird sich ausgleichen.
Und sonst haben wir genügend Solarien, auch flächendeckend in Deutschland.
Dafür mache ich jetzt aber keine Werbung.
Raumschiff-Produzent Wolfgang Rademann erzählt im kleinen Kreis immer gerne die Anekdote, dass er seit Jahren ein Drehbuch mit sich herumschleppt, das von einer Epidemie an Bord handelt, der auch die Brückencrew zum Opfer fällt und ein Passagier rettet zum Glück die Deutschland. Eistorte zum Abschied, alles wird gut. Die Reederei Deilmann würde sich jedoch massiv dagegen stemmen, denn was nicht sein darf in der Wirklichkeit, darf auch keinen Platz haben im Fernsehdramolett. Dabei ist es längst Realität, dass auf Kreuzfahrtschiffen die Klinik mit an Bord ist und beileibe nicht nur wegen der Ausgabe von Tabletten gegen Seekrankheit. Dr. Thomas Jelinek, der wissenschaftliche Leiter des Zentrums für Reisemedizin, klärt auf.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Herr Dr. Jelinek, Kreuzfahrt hat ja eigentlich so immer das Image so des absolut Behüteten. Die gefährliche Außenwelt, die bleibt zurück an Land und wir gehen auf See und alles ist wunderbar. Und jetzt hat man auf einmal das Gefühl, nee, diese Schiffe, das sind eigentlich nur schwimmende Hospitäler.
Das würde ich natürlich so nie sagen wollen. Kreuzfahrt ist schon eine Art von Reisen, die eine sehr große Behütung auch darstellt. Sie haben ja Ihr Hotel dabei, das mit Ihnen fährt. Sie haben eine bestimmte Infrastruktur, die immer vorgehalten wird. Es ist aber natürlich schon auch so, dass hier relativ viele Leute auf engem Raum sind. Und das fördert die eine oder andere Übertragung von Krankheiten schon. Das eine sind tröpfchenübertragene Infektionen, die auf Kreuzfahrtschiffen einfach häufig sind. Wenn sie viele Leute auf engem Raum haben, passiert es halt leicht, dass zum Beispiel Influenza, also Grippeviren, von einem zum anderen hüpfen. Und das ist eine Erkrankung, die wir eigentlich immer ansprechen bei der Beratung vor so einer Kreuzfahrt und wo wir auch immer die Vorbeugung, sprich die Impfung, empfehlen. Das andere sind Ausbrüche von Magen-Darm-Infektionen, die auf Kreuzfahrten mittlerweile notorisch sind, muss man sagen. Insbesondere sogenannte Noroviren, die eben gar nicht durch das Essen kommen, sondern durch Oberflächenverunreinigungen, zum Beispiel Türklinken oder Ähnliches, die man anfasst, wo man sich also kaum vorschützen kann, außer durch Hygienemaßnahmen der Reederei bzw. auf dem Schiff.
Und gibt es diese Noroviren, die gab es ja immer schon. Das ist ja keine neue Erfindung der Jetztzeit. Aber früher hat man von denen nie was gehört. Und auf einmal kriegt man dauernd wieder eine Meldung um die Ohren. Ja, wieder eine Epidemie auf dem wunderschönen Kreuzfahrtschiff. Ist das jetzt nur, weil wir jetzt stärker drauf hingucken oder woran liegt das?
Es liegt natürlich daran, dass wir besser gucken können. Noroviren waren früher schlichtweg nicht festzustellen. Erst seit wir moderne Diagnostik haben, also so in den letzten 20 Jahren, können wir die sicher und leicht nachweisen. Das andere ist aber schon auch, dass die Kreuzfahrtschiffe immer größer werden, immer abgelegenere Destinationen auch besuchen und somit natürlich durch einfach die Masse Mensch und den Kontakt mit den Ländern bei den Landgängen natürlich auch die Chance steigt, dass diese Erreger an Bord kommen. Und wenn sie einmal Noroviren an Bord haben, ist es extrem schwer, die wieder loszuwerden. Das muss man wirklich das ganze Schiff grunddesinfizieren und das ist selbst dann nicht gesagt, dass sie das wieder loswerden.
Ab wann würden Sie denn als Mediziner von so einer Epidemie überhaupt sprechen?
Es gibt ja keine feste Definition, aber normalerweise würde man in einer Bevölkerung, und ein Kreuzfahrtschiff ist ja eine gewisse Bevölkerung, die unterwegs ist, bei Fallzahlen, die so 3 bis 4 bis 5% der Gesamtbevölkerung betreffen, von einem Ausbruch oder eben einer Epidemie sprechen.
Das ist ja eigentlich noch relativ wenig angesichts der gesamten Passagier- und Mitarbeiterzahl an Bord.
Das ist schon richtig. Nur wenn Sie 5000 Leute an Bord haben und davon sind dann plötzlich 50 erkrankt, dann ist das einmal eine Menge Leute, die Sie akut versorgen müssen. Das ist für ein Team von vielleicht 4, 5 Ärzten schon auch Arbeit, wenn die alle akuten Brechdurchfall haben. Und zum anderen wollen Sie natürlich nicht, dass es weitergeht. Sie wollen dann nicht bei 500 plötzlich stehen, die erkrankt sind. Also muss man ja irgendwann anfangen, Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Ist also gut beraten, es eher ein bisschen früher als zu spät zu machen.
Dann kann ich mir vorstellen, dass es ja trotzdem da auch unterschiedliche Schweren gibt an Infektionen. Und ich sag mal so, die Dunkelziffer dürfte nicht allzu klein sein von Leuten, die zwar ein bisschen Durchfall haben, vielleicht auch ein bisschen mehr Durchfall, aber die sich sagen, jetzt habe ich so lange gespart für die Kreuzfahrt und ist alles so schön und so lecker und so toll hier an Bord. Ich werde denen doch nicht sagen, dass ich auf der Kabine bleibe.
Das ist natürlich immer das Problem. Man will selber die Reise erleben und möglichst viel sehen und wird natürlich so Quarantänemaßnahmen jetzt nicht unbedingt zugeneigt sein. Auf der anderen Seite möchte man ja aber auch nicht, dass der Ausbruch das ganze Schiff erschüttert oder die Aktivitäten auch völlig lahmlegt. Also
sagt sich der Kranke, ich hab's ja eh schon.
Der Kranke vielleicht, aber wenn die Aktivitäten vor Ort dann eingeschränkt werden, hat er ja auch nichts mehr davon. Nein, ich kann das natürlich ein Stück weit verstehen. Andererseits muss man hier wirklich auch so ein bisschen an den Gedanken, an die Allgemeinheit appellieren, dass man sagt, es ist ja zumindest ein sehr unfreundliches, auch ethisch bedenkliches Verhalten, wenn ich ganz bewusst vielleicht Beschwerden verschweige, von denen ich weiß, dass sie andere sehr viel ernster krank machen können als mich selber. Und da kann man nur sagen, bitte meldet euch und sagt rechtzeitig, dass ihr Probleme habt. Das zieht vielleicht 2, 3 Tage in der Kabine nach sich, aber dann ist die Sache ja ausgestanden und dafür hat man keine Vergrößerung des Ausbruchs.
Seit einiger Zeit habe ich selbst schon erlebt, also Desinfektionsspender überall. Man kommt rein aufs Schiff, muss schon die Hände drunter halten, vor den Restaurants stehen sie rum. Ist da eigentlich Gefahr erkannt, Gefahr gebannt?
Die Desinfektionsspender sind sehr populär, vor allem auf amerikanischen Schiffen und bringen natürlich ein Stück weit was gegen zum Beispiel bakterielle Besiedlung der Hände. Was sich aber gezeigt hat, ist, dass gerade bei diesen Viren, insbesondere Noroviren, die reine Handdesinfektion mit alkoholischen Lösungen gar nicht den durchschlagenden Effekt hat. Man hat in Studien gefunden, dass bei Klinikpersonal zum Beispiel, dass die Krankheit ja auch manchmal verschleppt, dass das Händewaschen viel, viel effektiver ist. Das ganz banale Händewaschen mit Seife, das einfach eine Weile dauert, bringt einen wesentlich besseren Schutz als die ständige Händedesinfektion. Das heißt, man würde auch für Kreuzfahrtschiffe tatsächlich eher in diese Richtung tendieren. Problem natürlich, Spender sind leicht angebracht, Desinfektionsmittel ist leicht auf die Hand gebracht, Händewaschen ständig vorm Spiegel, das übliche 4 Minuten lange, das ist natürlich mühsam, insbesondere für 6.000 oder 5.000 Menschen.
Nun möchte die Industrie natürlich, die Pharmaindustrie, am liebsten, dass alle sich gegen alles Mögliche impfen lassen. Muss man das wirklich oder kann es auch eine Nummer kleiner sein?
Gerade die Kreuzfahrt ist ein gutes Beispiel dafür, dass man sich eben nicht immer gegen alles impfen muss. Das ist überhaupt nicht notwendig. Man hat ja durchaus eine relativ behütete Art der Fortbewegung. Manche Sachen sind einfach sinnvoll, weil die für mich das Risiko zu erkranken drastisch reduzieren. Andere Sachen sind übertrieben. Ich würde zum Beispiel bei einem Kreuzfahrer nicht unbedingt darauf dringen, dass er sich gegen Tollwut oder in Asien gegen japanische Enzephalitis impfen muss, weil das einfach Risiken sind, die viel häufiger sind, wenn man mit dem Rucksack durchs Land zieht und viel seltener, wenn man mit dem Kreuzfahrt vor der Küste entlang ist.
Selbst Malaria-Prophylaxe zum Beispiel.
Malaria-Prophylaxe ist ein anderes gutes Stichwort. Der Kreuzfahrer schläft an Bord. Das heißt, er wird in aller Regel kein oder nur ein sehr geringes Malaria-Risiko haben, weil die Malaria eben abends und nachts übertragen wird. Andere Sachen sind aber relevant, wie eben schon die genannte Influenza und anderes.
Nun wird die Kreuzfahrtklientel immer jünger, zumindest, also es bewegt sich in der Statistik nach unten, so richtig jung und knackig sind sie immer noch nicht. Hat das auch Auswirkungen, sagen wir mal, auf die Art und Weise der Erkrankungen? Wird heute mehr jetzt, sagen wir mal, der Bruch behandelt oder die Verstauchung und weniger der Herzinfarkt?
Es ist sehr schwierig, da Zahlen zu bekommen. Es gibt keine Statistiken, die geführt würden, was, wo, wie viel an Bord passiert. Was wir sehen, ist, dass Verletzungen an Bord sehr wohl eine Rolle spielen, aber durchaus nicht nur bei jungen, fitten Reisenden, die sich vielleicht aktiver bewegen würden, sondern durchaus auch bei gesetzteren Reisenden, die einfach ausrutschen, Pech haben.
Gerne bei der Kampf am Buffet abends um Mitternacht.
Oder der Kampf, in den Bus zu steigen beim Landgang. Irgendwas in der Art. Dumme Unfälle. Ne? Das ist immer das Häufigste. Das heißt, nein, soweit wir das abschätzen können, und wir können es wirklich nur abschätzen, macht die Altersverschiebung keine Veränderung der Erkrankungen. Was möglicherweise der Fall ist, ist, dass wir eben weniger Druck durch chronische Erkrankungen sehen, weil natürlich ältere Reisende tendenziell eher mehr chronische Erkrankungen haben. Das heißt, es könnte sein, dass wir hier etwas weniger Komplikationen sehen, aber dafür gibt es keine wirklichen Zahlen.
Und der beste ärztliche Rat ist noch der, der nichts kostet, bei Seekrankheit raus, nach oben, frische Luft und auf den Horizont gucken.
Seekrankheit ist immer mal wieder Thema, allerdings auf Kreuzfahrtschiffen sehr selten geworden. Die sind sehr gut stabilisiert, hat man tatsächlich wenig Probleme im Vergleich zu früher. Außer man fährt in die Antarktis und lässt sich richtig durchschaukeln. Genau, die Mitte des Schiffes und rausgucken ist ein gutes Thema. Was wir gefunden haben, ist, dass Ingwerkapseln ganz gut wirken gegen Seekrankheit. Hat man an Seeleuten getestet, ganz schöne Erfolge gesehen. Dann kann man mit Akupressurbändern gelegentlich was erreichen. Ja, und ansonsten warten, bis es vorbei ist. Und dann auch mal den Schiffsarzt konsultieren, wenn es einfach zu schlimm, zu schrecklich ist, weil man kann dann schon auch noch was machen, um das Leiden zumindest etwas zu lindern.
Es gibt ja auch Kapitäne, die Seekrankheit haben.
In der Tat. Horatio Nelson war der bekannteste. Er wurde immer seekrank, wenn er in See gestochen ist. Und das ist auch heute noch so.
Nun haben Ärzte ja generell noch einen mehr als passablen Ruf und speziell im Krankenhaus verfügen die Zweiviertelgötter im weißen Zwirn über ein gesundes Selbstbewusstsein und respektvolle Anerkennung der ihnen Anvertrauten. Was erst, wenn das makellose Outfit auch noch Offizierssterne aufgenäht bekommt und fast so seriös wirkt wie das vom Kapitän? Mittlerweile scheint es auf manchen Schiffen sogar noch seriöser. Mal für einige Monate ausbrechen aus der Praxisroutine und als Kreuzfahrtdoc an Bord gehen? Hier eine kleine Berufsberatung durch Dr. Klaus Seidenstücker von der Deutschen Gesellschaft für Maritime Medizin.
Unterwegs am Wegesrand. Begegnungen.
Herr Dr. Seidenstücker, jahrelang hatte das Traumschiff gestellte Publikum ja ein sehr genaues Bild, was der Schiffsarzt denn so sein müsste. Vor allen Dingen dachte man, der muss vor allen Dingen eine ganz tolle weiße Schmuckuniform tragen können und er muss noch abends gut auf dem Tanzparkett sein. Ist das immer noch so die Eingangsvoraussetzung, wenn Sie Ihre Ärzte suchen?
Nein, das ist es sicherlich nicht. Der Schiffsarzt wird in erster Linie medizinischen Anforderungen gerecht werden müssen. Das ist auch im Sinne der Reedereien gefordert, um eben auch den Haftungsfragen gegenübertreten zu können, im Zweifelsfalle mit einem entsprechenden medizinischen Versorgungs- und Vorsorgeangebot. Also in erster Linie ist der Schiffsarzt ein Mediziner. Wenn er dann auch noch tanzen kann, dann ist es sicherlich gut.
Gut, das habe ich schon fast gedacht, dass es ein wirklicher Arzt sein sollte. Wenn Sie jetzt wählen könnten, würden Sie dann eher sagen, wir nehmen einen Chirurgen, der auch nett sein kann, oder wir nehmen einen Allgemeinmediziner, solchen Kuschelarzt, der also auch keine Panikattacke bekommt, wenn er ein Skalpell in die Hand nimmt?
Also auf jeden Fall ist aufgrund des Krankengutes, was wir an Bord von Kreuzfahrtschiffen haben, der Allgemeinmediziner eher derjenige, der gefragt ist. Der Chirurg wird eher im Ausnahmefall tätig werden. Wir haben vorhin ja drüber gesprochen, dass zwar Unfälle vorkommen, aber sie machen etwa zwischen 5-10% der Inanspruchnahme oder der Besuche im Schiffshospital aus. Alles andere sind eher Krankheiten, die in den Bereich der Allgemeinmedizin oder der inneren Medizin fallen.
Also sozusagen so eine Art medizinischer MacGyver, der mit einer Sicherheitsnadel und einem Strohhalm einen Bypass legen kann, den braucht man nicht.
Den brauchen wir sicherlich nicht. Da würde ich auch abraten.
Wissen die Ärzte eigentlich, die sich dafür bewerben, dass auch welche Qualifikationen sie haben sollten?
Ich glaube, das ist im Augenblick noch eine Informationslücke. Es gibt verschiedene Anbieter, wie ich vorhin schon sagte, die jetzt ein Ausbildungsangebot bereitstellen. Diese Anbieter bieten auch Informationen über das, was an Bord gefordert ist. Und das ist auch Teil der angebotenen Ausbildung, dass der angehende Schiffsarzt einen Eindruck bekommt, was von ihm in See gefordert wird.
Sie haben gerade gesagt, es gibt mehrere Ausbildungsstätten. Also das heißt, man muss heute nicht mehr zur Marine unbedingt, um sich ausbilden zu lassen. Also selbst die zart beseitete Seele eines Arztes wird jetzt nicht mehr im Kasernenhofton fit gemacht für den Hospitalmarkt auf See.
Ja, da muss ich sagen, als ehemaliger Marinesanitätsoffizier, den Kasernenhofton gab es sowieso nicht. Schon mindestens nicht im Rahmen der Medizin. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Marine im Augenblick auch ganz andere Anforderungen an ihre Schiffsärzte stellt, aufgrund des Einsatzprofils der Marine derzeit. Und deshalb begrüßt es die Deutsche Gesellschaft für Maritime Medizin, dass wir hier auch ein ziviles Angebot haben, weil das viel zielgenauer den Schiffsarzt auf die Tätigkeit an Bord vorbereiten kann.
Kann man denn sagen, dass Ihnen die Ärzte die Tür einrennen oder müssen Sie wirklich werben dafür?
Nein, es gibt sehr, sehr viele Ärzte, die den Gedanken haben, sich auch auf diesem Gebiet einmal zu versuchen. Und die entsprechenden Ausbildungsanbieter haben auch die entsprechenden Nachfragen. Also die haben nicht ein Problem, ihre Lehrgangsplätze zu füllen.
Aber seien Sie mal ganz ehrlich, die meisten Ärzte haben doch schon ein bisschen Romantik im Hinterkopf und die Familie darf euch auch noch mit, dass man doch das Schöne mit dem Nützlichen verbindet.
Also die Romantik schadet ja nichts und es ist sicherlich auch ein gutes Moment, wenn ein Arzt die Neigung zur Romantik hat. Das dürfte gegenüber dem Patienten auch die Zuneigung oder Zuwendung fördern.
Sehr schön. Sag mal, wie viele Ärzte braucht man eigentlich so pro Jahr? Nehmen wir jetzt einfach nur mal die Schiffe, auf die jetzt einmal die deutschen Gäste überwiegend gehen, also die klassischen großen Kreuzfahrtreedereien.
Da müsste ich jetzt schnell mal nachrechnen, dürfte der Bedarf sicherlich so im Bereich von etwa zwischen 50 und 100 Ärzten liegen.
Es gibt ja, glaube ich, eine Regelung, 75 Passagiere, da gibt es einen Arzt, glaube ich, international, glaube ich, nur bei 100 einen und dann ab 800 den zweiten. Also, dass man jetzt da so eine richtige Ärzteschar mit Chefarzt davor hat, das wird man auf dem Schiff eher selten antreffen.
Das ist absolut ausgeschlossen. Ja, es sei denn, es ist ein Hospitalschiff.
Gut, nee, manchmal hat man das Gefühl, dass manche Kreuzfahrtschiffe sich unfreiwillig in solche verwandeln. Aber ich sag mal, der Arzt kann ja trotzdem, auch so breit er auch aufgestellt sein mag, er kann nicht alles wissen. Ist das heute schon auch so, dass Sie sehr viel so mit ganz modernen Geschichten arbeiten, wie so Telemedizin, dass dann irgendwie ein Spezialist irgendwo am Computer sitzt und sagt, so, und das Skalpell jetzt von oben nach unten und dann muss man da ein bisschen rumschrauben? Oder wie macht man das dann?
Na, nun wird es weniger darum gehen, das Skalpell zu führen, weil an Bord eher doch die kleinere Chirurgie gemacht wird und größere Eingriffe eben gar nicht möglich sind, in der Regel auch nicht nötig sind. Tatsache ist aber, dass es eine ganze Reihe von Situationen geben kann und ich kann nochmal die Geburt an Bord, die zwar ein seltenes Ereignis ist, aber durchaus ja vorkommen kann und auch vorgekommen ist, schon beschrieben ist in der Literatur. Da ist es sicherlich richtig, dass man die Telemedizin-Möglichkeiten nutzen könnte. Das Angebot ist da. Es gibt Telemedizin-Anbieter weltweit. Und es kommt jetzt auf die Reedereien an, wie weit sie ihre Schiffe in die Lage versetzen, diese Möglichkeiten zu nutzen.
Würden Sie denn sagen, so ein Arzt an Bord, wenn der seine 2 oder 3 Monate um hat, dann weiß der wirklich, was er getan hat?
Dann weiß er sicherlich, was er getan hat. Er weiß aber dann sicherlich noch nicht alles, was er wird tun müssen, wenn er sich das nächste Mal einschifft.
Aber ein Schönes haben die Ärzte auf jeden Fall. Die meisten ihrer Patienten sind Privatpatienten.
Das ist nicht ganz richtig, weil die Regelungen sehr unterschiedlich sind. Teilweise wird nach einem reedereispezifischen Gebührenordnung abgerechnet und dann sind die Ärzte in der Regel angestellt und sind Schiffsoffiziere wie der Kapitän und seine Schiffsoffiziere auch. Sie bekommen ein Gehalt und werden nicht nach Leistung honoriert.
Das ist interessant, weil ich habe schon häufiger gehabt, dass ich dann hinter eine Rechnung zahlen muss direkt im Hospital.
Ja, es gibt sehr unterschiedliche Modelle. Es gibt auch Modelle, wo so eine Art von Franchising gemacht wird, wo also Klinikanbieter sich an Bord begeben und die ärztliche Versorgung übernehmen im Auftrag der Reederei. Und da mögen die Abrechnungsmodalitäten andere sein. Das kann ich Ihnen aber nicht sagen.
Und die absolute Goldgrube ist dann, wenn man eine Dialysestation an Bord hat.
Da würde ich mich nicht ohne weiteres anschließen wollen. Ich denke nicht, dass es eine Goldgrube ist. Ich denke, die Leistungen werden genauso abgerechnet wie an Land. Und die Kosten fressen doch das meiste dann auf. Und man muss auch sagen, die Dialyse wird ja in der Regel zwar ärztlich betreut, aber von ärztlichem Assistenzpersonal durchgeführt. Und dieses Assistenzpersonal liquidiert ja nicht.
Na, der Arzt wird es trotzdem noch tun. Erzählen Sie mir das hier nicht.
Nein, das ist nicht so.
Letztes Jahr war Fukushima und Arabellion. Es gab Schneetreiben und Streiks beim Nah- und Flugverkehr. Kaum eine ITB, die nicht selbst Krisenpotenzial aufweist. Also einfach mal Daumen drücken, dass diese ohne negative Schlagzeilen als Begleitmusik auskommt. In diesem Sinne eine produktive Woche, wenn Sie auch in Berlin sind, sonst natürlich auch. Und ein gespanntes Wiederhören bei unserer nächsten Sendung. Machen Sie es gut.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drensek für die Vereinigung Deutscher Reisejournalisten, VDRJ. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio. Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen. Das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise.